herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out, wo wir wieder einmal über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt sprechen. Wer spricht heute miteinander? Das ist mein lieber Kollege Matthias Lohmer.
Hallo.
Und ich, Markus Zimmermann. Und heute wollen wir uns mit einem Begriff beschäftigen, der vielleicht auch ein bisschen gefährlich klingt, nämlich Disruption.
Das ist ein Begriff, der in Strategiepapieren, Keynotes und LinkedIn Posts ständig vorkommt und der noch selten wirklich verstanden wird. Wir wollen darüber sprechen, wann Disruption schöpferisch wirkt und wann sie in Zerstörungslust gibt.
Ja, und vor allem wollen wir auch einen Blick drauf werfen, was bedeutet es eigentlich für Führung? Wie erkennt ihr Führungskräfte da draußen, ob ihr sozusagen auf der hellen oder dunklen Seite der Macht unterwegs seid? Ob jetzt im Change Management, in großen Transformationsprozessen oder eben in eurer Organisation und dem Führungsalltag? Und Matthias, wir haben ja immer die Frage am Anfang, warum lohnt sich's denn heute zuzuhören?
Ja, weil wir beobachten, dass Disruption fast zu einem Imperativ geworden ist in der Wirtschaftswelt. Wer nicht bereit ist, radikal umzubauen, radikal neu zu denken, gilt eher als zaudernd, als Bewahrer. Aber psychoanalytisch gesehen ist das spannend. Radikalität wird oft mit Klarheit verwechselt.
Und wir erleben ja auch, Matthias, in unseren Transformationsprojekten oder großen Change-Prozessen, dass schon auch das Risiko besteht, den großen Schnitt als Sachzwang zu verkaufen. Ja, also wir kommen nicht mehr aus dieser Situation raus, wir haben keine Alternative. Und wir stellen ja fest, dass dann gleichzeitig oft die großen Ängste, die da ja entstehen, im Kollektiv könnte man sagen, unadressiert bleiben. Also die Organisation wird zwar dann radikal umgebaut, wenn man das so nennen will, aber die Ohnmacht bei den Beteiligten dahinter oder das Ohnmachtserleben bleibt.
Also wir sehen, der wertvolle Impetus, etwas ganz neu zu denken oder auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen, kann umkippen in eine Art Ersatzhandlung, in eine Art von Vorspielen von Stärke und Entschlossenheit und Handlungskräftigkeit, und so dass man sich dann auf das Zerstören an sich konzentriert. Und dann sind wir ganz schnell bei dem, was in ihrem spannenden neuen Buch Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey Zerstörungslust nennen. Nämlich die Dinge zu zerstören, um dann diese eigene Ohnmacht, die du auch erwähnt hast, gegenüber schwierigen Verhältnissen gar nicht so spüren zu müssen.
Und das bringt uns ja jetzt auch dein Blick auf das Buch von den beiden nochmal dazu, dass wir heute in der Folge so ein Stück weit einordnen wollen, was ist denn kreative Disruption und woran kann man die erkennen? Und was ist jetzt sowas wie eine destruktive Disruption, so haben wir es jetzt mal genannt, und welche Muster stecken dahinter, beziehungsweise was hilft denn oder welche Führungswerkzeuge könnten helfen, Disruption letztlich ja immer als Entwicklungsmodus zu denken?
Markus, dann, was ist denn eigentlich Disruption? Wie könnte man das definieren?
Systemisch gesehen ist Disruption ein massiver Musterbruch. Das heißt, eingespielte Kopplungen zwischen Strategie, Struktur und Kultur werden instabil oder gehen völlig auseinander. Und wichtig ist zu betrachten, dass es zwar ein Bruch ist oder im Kopf zu haben, es ist ein Bruch, aber auch dafür zu sorgen oder ein Auge dafür zu haben, dass nicht alles zerbricht. Das heißt, wenn man wieder bei dem Systemgedanken bleibt, muss man dann auch mitdenken, gibt es Rückkopplungen, gibt es Lernschleifen über das, was passiert. Ein Begriff, den wir später noch einführen, Institutionenschutz, schaut man drauf, dass bestimmte Institutionen bewahrt werden, so dass man jetzt letztlich die Menschen auch gut durch diesen Musterbruch mitnehmen kann oder mitbegleiten kann.
Spannend ist, dass Disruptionen, wenn sie wirksam sind, in der Wirtschaft oft am Rande, in Nischen und in neuen Märkten entstehen. Das hat Clayton Christensen mit seiner Theorie über die disruptive Innovation herausgestellt. Etablierte Unternehmen optimieren für ihre besten Kunden und übersehen, dass es neue Lösungen gibt. Wir kennen das gut am Smartphone, wo Nokia abgehängt wurde, der Marktführer, dann eben durch das iPhone. Oder wir sehen es, wie der kleine Nischenmarkt der E-Mobilität durch Tesla plötzlich aufgemischt wurden und eine riesige Herausforderung für die gesamte Automobilindustrie entsteht. Also Tesla hat vorher noch nie ein Auto gebaut gehabt. Es war im Grunde ein Computer, eine Batterie, über die eine Karosserie gezogen wurde. Also völlig anders gedacht als bisher Autobau, der um einen Motor und ein Getriebe gebaut wurde. So ist die Disruption in vielen Fällen wirksam. Aus einer Nische heraus, aus einem unbeobachteten Bereich entsteht etwas Neues.
Ja, und interessant finde ich, da nochmal James March zu zitieren, der ja gesagt hat, gute Unternehmensführung besteht darin, oder auch gute Strategiearbeit, dass ich eine Balance bewahre zwischen zwei Modi, nämlich Exploit und Explore. Also das heißt, Exploit, das Bestehende ausschöpfen, ja, oder verwerten könnte man sagen, optimieren und gleichzeitig parallel zum Beispiel in einem Strategie- oder Innovationsprozess zu schauen, welche neuen Dinge müssen wir eigentlich erkunden, welche Experimente müssen wir machen, um sozusagen am Puls der Zeit zu bleiben. Und die Kunst für Organisationen ist es eben, beides parallel zu können und nicht entweder oder.
Dieser Balance wäre ja der Königsweg, dass ich sozusagen, während ich im Exploit-Modus bin, den Explore-Modus auch unterhalten kann. Das war ja übrigens der Versuch, dass zum Beispiel viele große Firmen, auch Automobilfirmen, dann zum Beispiel kleine Labs irgendwo in Kalifornien etabliert haben, die dann völlig unabhängig irgendwelche neuen Automobile oder Mobilitätskonzepte erarbeiten sollen. Dinge, die aber oft auf Dauer nicht getragen haben, weil letztlich die Konzernlogik diese kleinen Labs dann wieder zerquetscht hat. Sie also ganz schwer ist, das Neue innerhalb einer Konzernlogik wirklich erfolgreich zu machen, weswegen dann ein Angreifer von außen wie Tesla tatsächlich oft erfolgreicher wurde. Das ist eine eigentümliche Dialektik, in wie ich diese beiden Modi miteinander verbinden kann. Wenn wir ans Infragestellen und Zerbrechen gehen und Brechen gehen, um etwas Neues zu schaffen, eine Disruption schaffen, dann entsteht psychodynamisch gesehen vor allen Dingen zunächst ein Vakuum. Es gibt also etwas, wo die alten Antworten nicht mehr tragen. Wir erleben das sehr gut hier in Deutschland in der Automobilindustrie im Moment. Das Zögern zwischen Verbrenner aus, verschieben, ganz auf E-Mobilität schalten, Porsche fährt wieder zurück und führt wieder Verbrennermotoren ein, hin und zurück, was mache ich mit dem China-Markt, mit welchen Modellen kann ich starten, bin ich schon zu spät dran oder bin ich zu früh dran? Das sind alles Fragen, wo quasi aus einer Sicherheit des Exploit-Modus ein Vakuum entsteht, weil der Explore-Modus noch nicht genügend Sicherheit vermittelt und nicht berechenbar genug ist, gerade für große Organisationen, die nicht nur leicht im Experimentieren sind. Und dieses Vakuum wird dann oft mit Ängsten gefüllt, Kontrollfantasien, und wir werden uns später noch damit beschäftigen, wie wichtig eigentlich dieser Übergangszustand ist. Aber Markus, vielleicht gehen wir nochmal zu dem Punkt, warum ist gerade jetzt eigentlich der Begriff der Disruption wieder so in geworden?
Ich glaube, weil es uns gesamtgesellschaftlich gerade extrem beschäftigt. Wir sehen ja, was auf unserem Globus los ist. Wir leben in einer Phase, in der viele Akteure, politisch wie wirtschaftlich, das Versprechen ausgeben, wir drehen jetzt einfach mal alles auf links und bauen radikal um, und dann gibt es sozusagen das Heilsversprechen. Also wir hätten ja jetzt früher diese Silicon Valley-Slogans, die sind ja jetzt nicht so ganz neu, aber gerade wieder aktuell, Move Fast and Break Things. Das ist ja wie so eine Art Befreiungsruf, ja. Also da wird irgendwas in Aussicht gestellt, was da kommen soll. Wir haben ja ein ganz extremes Beispiel jetzt, ja, inzwischen ist, letztes Jahr war das, erlebt jetzt mit Elon Musk und, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Dodge, also diese Institution, da hast du im Vorgespräch mal so schön gesagt, und eine Bande von Marodierenden mit 20ern sind durch die Institution gegangen und haben die geschliffen, zerlegt, ganze große Weltorganisationen zum Halten oder zum Stillstand gebracht. Und wir erleben ja gerade gesamtgesellschaftlich, oder wenn wir sozusagen die Nachrichtenlage am Globus anschauen, dass wir in einer Phase leben, in der viele Akteure politisch wie wirtschaftlich das Versprechen ausgeben, wir drehen jetzt erstmal alles auf links und dann gibt's das glorreiche goldene Ende. Ob das jetzt Trump mit seinen Zöllen ist oder jetzt im letzten Jahr haben wir es ja erlebt, Elon Musk mit Dodge und dieser Organisation und 20 oder 30 mit 20ern, die durch die Institutionen in den USA gegangen sind und erstmal alles radikal abgeschafft haben oder effizienter machen wollten. Oder wir können zurückdenken an diese Silicon Valley Slogans, wo eben ausgegeben wurde, move fast and break things. Ich glaube, das war Mark Zuckerberg mit Facebook oder mit dem Meta-Konzern heute, die letztlich versprochen haben, wir zerschlagen jetzt erstmal alles und hinten dran steht eine glorreiche Zukunft, in der alles neu ist und viel besser als vorher.
Das finde ich interessant, Markus, weil zunächst mal klang ja dieser Ruf wie ein Befreiungs-, ein Weckruf und etwas in, die Erlaubnis, etwas radikal in Frage zu stellen, die Erlaubnis, von Neuem zu beginnen, die Erlaubnis, jetzt nicht alles bewahren zu müssen, das hatte etwas Fortschrittliches. Das hatte ein Versprechen von einer Befreiung. Und plötzlich wird aber dieses Zerstören von Institutionen und Organisationen quasi von einer rechtsnationalen Seite in Beschlag genommen. Ob es bei uns die AfD ist oder ob es in Amerika die MAGA-Bewegung ist. Plötzlich sozusagen wird von einer quasi Macht, die gewählt den Staat selber darstellt, der Staat selber zerlegt. Mit dieser Vorstellung, es gäbe den Deep State, es gäbe sozusagen eine Verschwörung gegen die libertäre Veränderung. Und wir haben ja dann auch gesehen, dass diese ganze Ideen, die wir hier nicht weiter definieren können, die libertäre Idee von Peter Thiel und anderen, hinter dem stehend eine sehr bedrohliche Zukunftsvision entwickelt, wo im Grunde genommen die Menschheit in Eliten irgendwo auf dem Mars lebend oder in Inseln auf dem Weltmeer frei von staatlicher Einschränkung lebt. Und das, was wir als Institutionen, Bürokratie, Administration verstehen, rein als etwas Erdrückendes, Verhinderndes erlebt wird. Und was wir jetzt lernen müssen, glaube ich, ist zu sehen, dass die Institutionen, die auch scheinbar unbeweglicheren Bürokratien, gleichzeitig ein Garant für gute Prozessabläufe, für Sicherheit, für Vorhersehbarkeit und so weiter sind und nicht nur etwas, was unbeweglich ist und zu zerstören ist.
Vielleicht, Matthias, wir sprechen ja oft vom Strukturcontainment. Dann ist es in einem größeren Zusammenhang Institutionenschutz ja auch Bewahrung eines funktionalen Strukturcontainments. Mir fiel dabei auch nochmal das Beispiel ein. Das hatten wir auch im Vorgespräch mal diskutiert. Da war ich, glaube ich, sogar noch in meiner Konzernzeit. Alle Führungskräfte auf C-Level oder drüber sind in Silicon Valley gefahren und alle sind irgendwie im Blazer, im hellblauen Blazer und mit den Turnschuhen zurückgekommen. Und bei diesen Learning Journeys oder Safaris, wie das jetzt hieß, oder Tech Safaris, wurde dann ja auch versucht, bei uns, an das erinnere ich mich jetzt gerade ganz genau, diese Dinge genauso umzusetzen, weil du hast gerade den Peter Thiel erwähnt. Also da wurde, glaube ich, ein Stück weit wenig hinterfragt und wir haben dann versucht, auch gerade in den großen Organisationen, diese Ideen, also diese radikalen Ideen, ja, diese Disruptionsidee in regulierte oder komplexe Systeme zu tragen, ob jetzt in Gesellschaft, in der Politik oder eben in den großen, jetzt zum Beispiel DAX-Konzernen. Und da, glaube ich, ist schon einmal, nachdem das ja so aus dieser Software-Denke kommt und dieser Tech-Denke, wichtig zu wissen, dass du da eben nicht nur einen Programmiercode brichst, sondern du brichst sozusagen Sicherheitslogiken, Wege, wie Verantwortung entsteht und übernommen wird oder auch informelles Wissen, das dann dadurch abgeschnitten wird.
Ich finde, dass du was ganz Wichtiges sagst, Markus. Es ist verkürzt eine letztlich Programmierlogik auf hochkomplexe Systeme, die Sicherheitslogiken und Verantwortungswege haben, übertragen worden. Und der Wunsch nach einer einfachen, simplen Lösung hat sich diese Idee des Zerschlagens bemächtigt. Und es war dann ja auch wie sozusagen ein Fortschrittsausweis, radikal in Frage stellen zu können. Und diese notwendige Komplexität und wie die organisiert werden kann, nicht mehr eigentlich zu würdigen. Und wir haben ja gelernt, dass es sehr wohl Veränderungsprozesse gibt, mit denen wir uns ja viel beschäftigen, indem über viele Loops, indem über viele Schleifen, indem über viel Beteiligung Dinge natürlich in Frage gestellt und neu gedacht werden können, aber nicht indem einfach der Hammer draufgehaut wird. Und das heißt, wir sind hier dabei zu sehen, dass zwischen dem geduldigen Infragestellen und neu organisieren und der Lust am Zerstören eine ständige Kippbewegung ist. Und dass wir also leicht von der hellen Seite der Disruption auf die dunkle Seite der Zerstörung kommen können. Vielleicht fällt dir ja ein Bild dazu ein, Markus.
Naja, wer uns kennt, der weiß, dass wir eigentlich oft gerne über Filme sprechen. Da fällt einem natürlich bei heller und dunkle Seite sofort ein, was ist die helle und dunkle Seite der Macht aus Star Wars, wenn man das als Vergleich heranzieht. Also man sagt, die helle Seite, ob jetzt Yoda, Obi-Wan oder wer auch da immer, steht für kreative Disruption. Ja, das Alte, in dem Fall das Imperium, soll beendet werden, damit etwas Reiferes, etwas Neues für die Gesellschaft oder für die Gemeinschaft entstehen kann. Und auf der anderen Seite gibt es ja die dunkle Seite, das Imperium, Darth Vader, das schon für so eine Art entfesselte Zerstörungslust jetzt auch in dieser Filmreihe steht. Da geht es also nicht mehr um Entwicklung, sondern um Eliminierung, um das Bedürfnis, etwas auszuradieren, damit der eigene innere Druck nachlässt. So hast du, glaube ich, ja vorher mal anklingen lassen.
Markus, wie konkret sehen wir diese dunkle Seite in Organisationen? Wann tritt die in den Vordergrund?
Ich glaube, wenn wir die Zeitung aufschlagen, sehen wir das ganz oft schon auf der Titelzeile. Ja? Also dunkle Seite in Organisationen sieht man dann zum Beispiel, wenn Reorganisationen oder Change-Initiativen im Jahrestakt gefahren werden, vielleicht sogar noch parallel, wenn man auf Marktgegebenheiten damit reagiert, dass ganze Führungsebenen pauschal ausgedünnt werden, also dass man mit dem Rasenmäher über die Organisation fährt. Und vor allem, das finde ich für die Beteiligten sehr schmerzvoll, wenn das Bestehende von zum Beispiel neuen Führungskräften vollständig entwertet wird und das, was in der Vergangenheit geleistet wurde, nicht als Fundament anerkannt werden kann, sondern sozusagen man den Leuten den Boden unter den Füßen wegzieht.
Also wir können sagen, Disruption wäre ein produktives Innehalten, ein produktiver Weckruf, ein produktiver Ruf, denkt neu, ein produktiver Ruf, stellt in Frage, ein Raum für Experimentieren, der zur Verfügung gestellt wird und ausgewertet wird. Also wir sehen wieder hier an dem, was du ausführst, wie Disruption nicht gelingen kann, dass wir diese beiden Seiten haben, dass im positiven, im symbolischen Sinne, im konstruktiv-kreativen Sinne Disruption von einem Hunger, einer Lust, einer Idee nach etwas Neuem angetrieben wird. Ich will etwas verwirklichen, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee. Das Zerstören steht dabei eigentlich nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht, um das Neue zu erreichen, muss ich Platz schaffen dafür. Mhm. Für ein neues Produkt, für damals eben wie das Smartphone das Handy ersetzt hat, nicht?
Mhm. Ich stelle mir die Frage, wir reden ja oft über verschiedene Persönlichkeitsstile. Welche Menschen sind da vielleicht oder Persönlichkeitsstrukturen sind da vielleicht ein Stück weit gefährdet, die Orientierung in diesem Balance-Spiel zwischen kreativer Zerstörung, also Disruption und aber an entfesselter Zerstörung, wenn man das mal so zuspitzen möchte, aus dem Auge zu verlieren?
Es würde uns nicht sehr überraschen, wenn wir auch hier wieder unsere Freunde, die narzisstischen Strukturen sehen in ihrer Doppelgesichtigkeit. Also wir brauchen oft Menschen, die einen eher narzisstischen Führungsstil haben, um etwas radikal neu zu denken, um etwas radikal auch anders denken zu können. Das ist oft die Fähigkeit, die in dem narzisstischen Führungsstil enthalten ist. Ich kann mich auch entfernen von Bindungen. Ich kann mich auch entfernen von Loyalitäten und überkommenen Arten und Weisen. Ich kann etwas neu denken. Und das ist eine enorme Begabung, die in diesen Phasen gebraucht wird. Es ist nicht von ungefähr, dass jemand wie Elon Musk in seiner sehr schillernden Persönlichkeit über längere Zeit zum Symbol für ein sich trauen, etwas Neues zu denken wurde. Und genauso wie er jetzt kippte und zum Symbol von gefährlicher Zerstörung und enormem Egoismus wurde. Also finde ich auch interessant, wie das so in einer Figur zu sehen ist. Die dunkle Seite hier in der narzisstischen Führungsfigur wäre ja die, dass ich die Dramatik, das Explosive, das Radikale, den großen Schwurf, den radikalen Schritt per se idolisiere und mir ein Gefühl, eine Illusion von Aufbruch und Bewegung schaffe und eigentlich nicht wirklich ein System mitnehme, nicht wirklich darüber reflektiere, nicht wirklich auch integrieren und würdigen kann, was ich von dem Alten und dem Fundament auch weiterhin brauche und auch von den Leuten, die die Erfahrungsträger sind. Dann kippt es eben und dann kann auch diese unintegriert, diese Zerstörungslust wirken. Also es ist schwierig, diese Phase, diese sozusagen zwischen diese Phase zwischen Neubeginn und Gestaltung, Ende und Beginn, in die quasi ja die Disruption reinkommt, gut zu gestalten. Markus, hast du dazu eine Idee, was das bedeutet?
Also der erste Punkt, Matthias, fiel mir nochmal die Führungskoalition oder unser Begriff der Führungskoalition ein, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich da jetzt eben auch diese narzisstische Struktur brauche, um diese Vision auszuloben und zu verfolgen, dann müsste ich vielleicht darauf schauen, dass ich in meinem Führungsteam oder in der Führungskoalition auch andere Strukturen habe, die helfen, das auszubalancieren. Und wenn wir darüber nachdenken, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich in so einer Situation bin oder welche Modelle, könnte man sagen, helfen denn dabei? Da fällt mir wieder das Modell der neutralen Zone von dem William Bridges ein. Und ich glaube, den haben wir schon ein paar Mal zitiert. Ich glaube aber auch, dass es ganz sinnvoll ist. Du hast gerade gesagt, das Neue ist noch nicht da, das Alte ist nicht mehr da. Haben wir gerade verloren oder verlieren wir gerade? Und in dieser Übergangsphase, in dieser neutralen Zone, was können wir da tun? Also wir könnten sagen, es gibt drei Phasen in diesem Modell, die da eben heißen, das Alte geht zu Ende, ich habe eine neutrale Zone dazwischen und ich habe einen Neubeginn, den du jetzt gerade auch beschrieben hast. Und diese Übergangsphase, diese neutrale Zone ist emotional instabil, könnte man sagen, aber kreativ durchaus fruchtbar. Und was heißt es jetzt für die gerade genannte Führungskoalition oder überhaupt für die Führungsperspektive? Was macht denn da Sinn jetzt zu tun? Also erstens könnte man sagen, ich muss das Ende des Alten markieren und würdigen. Ja, nicht bloß draufhauen, haben wir vorher gesagt, und den Boden entziehen. Wie geht das? Durch bestimmte Rituale, die man vielleicht weiterführt, durch eine Sprache, in der man andockt an das, was war. Dann könnte man sagen, macht es Sinn, in dieser neutralen Phase Formate zu schaffen, die Experimentieren ermöglichen, also Experimentierräume, wo ich Dinge ausprobieren kann. Bridges spricht da so schön auch von, das ist genau die Zeit, in der ich mich mit mir selber auseinandersetzen kann und überlegen, was muss ich denn für die Zukunft lernen? Führung wäre da gefordert, zu organisieren, wo das stattfinden kann. Dann glaube ich, ist drittens ganz wichtig, Rollen auf Zeit zu klären. Ja, es ist jetzt nicht für die Ewigkeit. Wir bauen jetzt eine Organisation, vielleicht sogar eine Übergangsorganisation oder eine Projektorganisation und schauen, wie es danach weitergeht. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in dem Modell mit drin ist, du hast vorhin gerade gesagt, eine Vision ausloben, zu erklären, was ist der Sinn hinter dem, was wir da tun. Das kennen wir ja aus dem Change Management. Aber dazu auch in dieser Phase vor allem die Vorgehenslogik erklären. Wen beteilige ich wann? Auf welcher Ebene sprechen wir mit wem? Was machen wir mit der Mitbestimmung? Wie schaffen wir da auch einen vertraulichen Raum? Und dann vor allem auch auf die soziale Ebene zu schauen, wo man sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur eine Town Hall, wo ich Informationen rausschmeiße, sozusagen in so einer Art Einwegkommunikation, sondern ich baue Gruppen auf, vielleicht sogar Multiplikatoren-Netzwerke. Ich überlege, wie Leute, Führungskräfte, aber auch Teams sich gegenseitig unterstützen können und vielleicht auch dieses Lernen noch mehr gemeinsam aufgreifen. Also das wäre jetzt so das Modell von Bridges.
Und man könnte das, wenn man dir zuhört, Markus, auch sagen, das sind sehr viele Elemente enthalten, die einer unserer Lieblingskonzepte des Containment betreffen, nämlich, dass wir in Situationen des Übergangs, der Krise, der Entwicklung, dass wir dort Halt brauchen, verstehenden Halt, Verarbeitungsmöglichkeiten. Das hast du sehr schön gerade mit deinen Meetings, die es braucht, und im Gegensatz zu Town Hall beschrieben. Und dass dadurch, durch die Strukturen und eine solche Haltung der Führungskräfte, der Rückhalt entsteht, aufgrund dessen ich mich dann einlassen kann, Unsicherheitszonen auch zu betreten, ohne auf Angstbindungsrituale zurückgreifen zu müssen. Vielleicht wäre das ein guter Moment, Markus, mal zu schauen, können wir ein Beispiel dafür bringen, wo eine solche Disruption, eine solche kreative Disruption vielleicht auch gelungen ist?
Ja, zwei Sachen gehen mir da durch den Kopf, ja. Wir haben vor ein paar Jahren meine Organisation begleitet, eine ziemlich große Mittelstandsorganisation, die ist über die Jahre gewachsen, die hat immer wieder mal, was ja nicht unüblich ist, andere Unternehmen, Gesellschaften kleiner oder größer aufgekauft und an ihre, könnte man sagen, historisch gewachsenen Strukturen so rangeflanscht. Und irgendwann war klar, die Organisation ist zu intransparent, zu langsam, zu schwer steuerbar geworden. Entscheidungen und Entscheidungswege waren vielleicht nicht so ganz klar. Die Verantwortlichkeiten waren diffus. Und irgendwie haben sie alle so ein Stück weit gehemmt gefühlt. Und der Vorstand hat dann mal in einem Strategie-Meeting dann eine, im Nachgang könnte man sagen, disruptive Entscheidung getroffen, auf der strukturellen Ebene dafür zu sorgen, dass aus vielen Einheiten eine integrierte Organisation wird. Warum ist es das, dieses Beispiel jetzt vielleicht so für Disruption? Man könnte ja sagen, das ist ja ganz selbstverständlich, dass man das irgendwann mal macht. Die kreative Disruption in dem Moment war, tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Das hieß ja ganz extrem aus der Sicherheitszone rauszugehen, mit einer neuen Führungsstruktur und mit einem neuen Organisationsmodell die Aufkäufe zu integrieren, was ja für die Organisation und vor allem für die beteiligten Führungskräfte auch ein großer Schritt war. Ja. Also Rollen gingen verloren, Verantwortungsspielräume gingen verloren, Titel gingen verloren, Status, Prestige. Und es brauchte schon eine ganze begleitete Zeit, bis die Organisation wieder in einem Fahrwasser war, wo sie dann eben in Anführungszeichen neu durchstarten konnte und auch überlegen konnte, wie gehen wir in neue Märkte rein, wo generieren wir neue Wertschöpfung etc. etc.
Also man könnte sagen, das war eine Phase, in der du auch in der Begleitung warst, an der es sich gezeigt hat, auf welche Seite der Disruption der Prozess landet. Wird die Entscheidung genutzt, um einfach aufzuräumen, Leute auszustellen, schlank zu machen, wie es jetzt so schön oft heißt, oder wurde wirklich ein Übergang gestaltet, indem die Integration dieser verschiedenen Firmen gelang oder was Neues gelang? Du sagst, es ist gelungen. Was war dafür wichtig? Elemente, die das ermöglicht haben?
Ein paar haben wir vorher ja schon erwähnt bei Bridges. Und in der Realität, in der Praxis, sieht es dann doch schon ein bisschen anders aus. Also du musst über einen längeren Zeitraum dafür sorgen, dass eine Führungsgemeinschaft entsteht, die sich selber als Koalition wahrnimmt. Und das durch verschiedene Strategie-Meetings, durch Workshops, in denen gemeinsam Prozesse, Organisation, Struktur gestaltet wurde, gab es ein Gefühl von, wir gestalten damit, wir machen da was gemeinsam und nicht nur der Vorstand alleine. Ganz wichtig, es gab eine ganz klare Story, warum dieser Schritt genau jetzt nötig ist. Und wir würden jetzt sagen, in unserer Change-Architektur oder in deren Change-Architektur gab es verschiedene Workshop-Reihen für verschiedene Zielgruppen, in denen sehr viel Dialog stattgefunden hat, in der sehr offen und transparent auch mal zurückgespiegelt wurde, der jeweils nächsthöheren Entscheidungsebene, dass bestimmte Dinge gar nicht bekannt sind oder Hintergründe nicht verstanden worden sind und man dann gemeinsam dran ging in diesen Formaten, diese Lücken oder diese blinden Flecken auszufüllen und dann gemeinsam zu planen, wie man die nächsten Schritte geht. Und ich glaube, ich habe ja gerade schon erwähnt, wichtig ist, da findet Dialog statt, also nicht nur Einwegkommunikation. Und es wurden dadurch auch viele Review- und Retrospektivschleifen installiert. Das heißt also, von Veranstaltung zu Veranstaltung war klar, ich muss zum Beispiel jetzt als ein Teilprojekt, könnte man sagen, in diesem Veränderungsprozess im nächsten Treffen, in dem man wieder gemeinsam arbeitet, über die Führungsebenen hinweg zeigen, wie weit sind wir gekommen, wo brauchen wir Unterstützung, was müssen wir vielleicht repriorisieren gemeinsam. Und ich glaube, am Ende geht es darum, da in so einen, auch als Führungsteam in so einen Rhythmus reinzukommen, der dann letztlich auch wieder Halt und Struktur bietet. Ja? Also es gibt verschiedene Veranstaltungen, da reden wir drüber, es gibt Feedback und wir justieren neu, aber gemeinsam.
Also man könnte ja sagen, dass die Angst, die in diesen Phasen auftritt, gut gehalten war. durch das, was du beschreibst, an diesen strukturbildenden, gemeinschaftsbildenden Aktivitäten. Und da würde ich gern auf das Konzept von Edgar Schein, Lernangst versus Überlebensangst, kommen. Etwas, die Angst, die in solchen Veränderungsprozessen und Disruptionsprozessen mobilisiert werden kann, kann zum einen Überlebensangst sein, wenn die Angst davon, dass das Ganze gut gehen wird und man selber daran noch vorkommt, größer ist als die Lust auf Veränderung, als die Hoffnung auf die Kompetenz, die man im Neuen erwerben wird. Und wenn diese Überlebensangst dominiert, dann gibt es sehr oft Zynismus, Verweigerung, Dienst nach Vorschrift. Also ich stelle mich daneben, ich stelle mich außerhalb. Und was, glaube ich, gelingt, wenn Führung in der Art, wie du es beschreibst, den Prozess strukturiert und hält, ist, dass es dann Lernangst gibt. Es gibt die, nicht mehr Überlebensangst, es gibt die ganz normale Angst, schaffe ich das, bin ich kompetent genug? Und da helfen dann gute Unterstützungsangebote, indem ich Kompetenz aufbaue. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie inkompetent, gerade zum Beispiel, wenn es um große IT-Projekte geht, die Beteiligten sich oft fühlen in der Anwendung von neuen Methoden. Und dass es tatsächlich dann einen konkreten Kompetenzaufbau statt nur Appelle bedarf. Und wenn ich also dann Trainings mache, Begleitung, klare Rollen und Erwartungssicherheit mache, dann gelingt es, die Lernangst zu reduzieren und etwas wie Gewissheit, dass ich es schaffe, zu etablieren. Und die Überlebensangst wird reduziert. Mhm. Markus, wenn wir jetzt hier in diesem Zwischenfeld stehen zwischen konstruktiver Disruption und destruktiver Disruption, neuem Schaffen und Zerstörungslust, fällt dir da ein Bild ein?
Ja, ich komme auf unseren Film zurück, Matthias. Ja. Natürlich Star Wars. Und wer kennt ihn nicht, den Todesstern? Das wäre das Bild, das mir in unseren Vorgesprächen dann dazu eingefallen ist. Also der Todesstern des Imperiums, ein technisch perfektes System gebaut für die Zerstörung. Sind wir wieder bei der Disruption. Und dieser Todesstern scheitert am Ende an einem kleinen Fehler in seiner eigenen Logik. Also wir erinnern uns dran, da hat ja der Konstrukteur, der eigentlich auf der hellen Seite der Macht unterwegs war, keinen anderen Ausweg gesehen, als mitzumachen, aber sozusagen Konstruktionsfehler einzubauen, den also im Nachhinein die Rebellen nutzen konnten, um den Todesstern zu zerstören.
Man könnte also sagen, oft trägt destruktive Disruption ihren eigenen Zerfall schon in sich. Weil, was wir gerade, glaube ich, in der MAGA-Bewegung sehen, sie entwertet, zerstört Vertrauen, überdreht Systeme und bricht dann irgendwann an den eigenen Brüchen entzwei.
Und kreative Disruption, glaube ich, um jetzt da die Balance wiederherzustellen, ist leiser. Ein schwieriges Momentum momentan, ja, in so einer lauten Welt. Kreative Disruption würdigt das Alte. Wir haben gerade darüber gesprochen, sie gestaltet Übergänge oder die Verantwortlichen da drin in dem Verständnis gestalten gemeinsam Übergänge und sie schützt bestimmte Institutionen, ob das jetzt in der Gesellschaft ist, politisch oder eben auch in der Organisation, um zu zeigen, wir bewahren einen Teil des Fundaments oder ein bestimmtes Fundament und bauen neue Stabilität auf, anstatt nur Altes zu zerstören und zu entwerten.
Man könnte also sagen, Disruption allein ist noch kein Beweis von Stärke. Gewissermaßen ist es eine Reifeprüfung für die Führung von Organisationen und für uns alle.
Ja, und nachdem uns beide, Matthias, das Thema ja auch nicht so ohne Fragen lässt und wir uns da sicher weiter damit auseinandersetzen, haben wir uns ja drei Fragen überlegt, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben wollen. Also ihr da draußen könntet euch fragen, handle ich gerade aus Klarheit oder aus Angst? Würdige ich das Alte oder entwerte ich es, um es leichter loszuwerden? Und last but not least, gestalte ich Übergänge oder laufe ich Gefahr, sie zu überspringen?
Damit sind wir am Ende für heute und danken euch für euer Zuhören. Ja. Bleibt neugierig und bleibt reflektiert.
Bis zum nächsten Mal bei Inside Out. Vielen Dank fürs Zuhören.